Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.
Heute im Gespräch mit dem Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und ich freue mich sehr, heute ist bei mir unser Landrat Frank Kilian. Hallo Herr Kilian.
Hallo Frau Lupp, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wunderbar, dass Sie Zeit für uns haben. Ich kann mir vorstellen, ein Landrat ist durchaus beschäftigt, gerade in so einer großen, in so einem großen Landkreis wie dem Rheingau-Taunus-Kreis. Ich bin mir aber nicht sicher, ob tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger bei uns in Taunusstein wissen, was genau man im Landratsamt so tut und für was sie genau zuständig sind. Und deswegen wollen wir heute da mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Deswegen die allererste Frage, mal so einen ganz großen Überblick. Was macht ein Landrat?
Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen natürlich alle, was ein Bürgermeister macht. Der ist für Sie hautnah zum Angreifen. In Taunusstein mit 10 Ortsteilen gibt es den Bürgermeister und im Rheingau-Taunus-Kreis mit 17 Städten und Gemeinden gibt es den Landrat. Also mal ganz trivial formuliert, bin ich der Bürgermeister der 17 Städte und Gemeinden. Ein Landrat hat jedoch kraft Gesetzes andere inhaltliche Aufgaben zu bewältigen, als es der Bürgermeister hat. Formal bin ich vergleichbar mit dem Bürgermeister als Landratsvorsitzender des Kreisausschusses. Das ist das Verwaltungsorgan, wo die Verwaltungsvorlagen beschlossen werden.
Also wie bei uns ganz kurz das Stadtparlament zum Beispiel?
Nein, das ist der Magistrat
in dem Fall. Der Magistrat, alles klar.
Und ich bin Chef der Kreisverwaltung, eine Institution mit rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Darüber hinaus repräsentiere ich den Kreis nach außen, so wie der Bürgermeister seine Stadt nach außen repräsentiert. Die Inhalte, die sich von den Städten und Gemeinden unterscheiden, das sind bei uns die Schwerpunkte im sozialen Bereich mit allen Facetten. Also wir haben ein großes Sozialamt, wo jetzt auch neu das neue Wohngeld bearbeitet wird. Wir haben das Jobcenter, wir haben die Migrationsfachabteilung, das ganze Thema Jugend, Jugendamt, Jugendhilfe wird bei uns bearbeitet. Wir sind zuständig für den Bereich des Gesundheitsamtes. Darüber hinaus den großen Themen Sektor Schulen. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns als Kreisbehörde, auch für die Kreispolitik. Und was den Kommunen sehr stark ähnelt, das sind die inneren Querschnittsämter. Wir haben natürlich auch ein Personalamt, wir haben eine Kämmerei, das heißt die Finanzabteilung, wir haben eine Kasse, wo die Ein- und Auszahlungen durchgeführt werden. Insofern gibt es von der Struktur der Behörde durchaus viele Parallelen zu Ihrem Rathaus.
Okay, das heißt aber tatsächlich jetzt mal platt gesagt, Sie sind nicht der Chef der Bürgermeister, sondern doch. Sie haben doch das auch zusätzlich. Ja, hervorragend. Aber Sie haben andere Aufgaben sozusagen, ja, wo Sie hoheitlich verantwortlich sind, als das in den Kommunen dann der Fall ist.
Genau, das ist der Fall. Ja, das sind die Zuständigkeiten klar geregelt. Also beispielsweise haben wir hoheitliche Aufgaben im Bereich der Zulassungsstelle oder des Führerscheinwesens. Das ist bei uns verortet oder auch bei der Ausländerbehörde. Wir sind aber kein Einwohnermeldeamt, um mal hier einen Unterschied darzustellen. Das heißt, der Bürger muss, wenn er ein Anliegen hat, zunächst prüfen, an welche Behörde muss ich mich denn überhaupt wenden. Und diese Zuständigkeitsregelungen, die sind oftmals sehr schwammig nach draußen zu verstehen, weshalb sich viele Bürger durchaus auch bei uns über Anliegen beschweren, für die wir gar nicht zuständig sind oder umgekehrt, wo erst mal andere den schwarzen Peter zugeschoben bekommen, obgleich wir die Schuldigen sind.
Ja, da sagen wir dann Bescheid. ist das denn irgendwie irgendwo geregelt? Also, oder suchen Sie sich das aus oder sagen Sie den Kommunen, das ist jetzt mal euer Part oder ist es irgendwo offiziell geregelt? Was machen die Städte und Gemeinden und was liegt beim Landrat oder beim Landratsamt?
Natürlich ist das alles geregelt. Wir sind in Deutschland. Das ist mal sehr gut, dass das auch alles geregelt ist, denn sonst gäbe es ja ein Tohuwabohu ohne Gleichen. Dann würde im einen Landkreis das bei der Kreisbehörde und anderes bei den Städten und Gemeinden abgewickelt werden als im Rheingau-Taunus-Kreis. Nein, keineswegs. Es gibt zum einen die allgemeingültigen Gesetze, wie zum Beispiel die Hessische Landkreisordnung, wo die generellen Aufgabenwahrnehmungen beschrieben sind. Aber dann gibt es ja zahlreiche Spezialgesetze, die die Aufgaben betreffen, für die die Behörden zuständig sind. So ist zum Beispiel in den Rathäusern die Bauleitplanung, die Stadtplanung verortet, währenddessen wir als Bauaufsichtsbehörde Baugenehmigungen aussprechen. Das heißt, wenn die Stadt Taunusstein einen Bebauungsplan aufstellt mit klaren Festsetzungen und der Bürger möchte dort ein Haus errichten, dann kann er auf der Grundlage des Bebauungsplanes erst noch Fragen etc. an die Stadt richten, aber er richtet seinen Bauantrag an unsere Behörde und erhält dort eine entsprechende Genehmigung, außer natürlich, wenn es ein genehmigungsfreies Vorhaben ist.
Okay, das heißt, das ist dann auch klar geregelt sozusagen, wo die Schnittgrenzen sind, oder? Nehmen wir mal das konkrete Beispiel Schule. Das ist ja was, da haben wir als Stadt eigentlich nicht wirklich was mit zu tun, weder inhaltlich noch sonst irgendwie. Was genau macht denn der Landkreis? Weil es gibt ja auch noch das Land Hessen, die auch noch sozusagen oben drüber sitzen, die auch was mit dem Thema Schule zu tun haben. Wie ist das denn jetzt geregelt?
Wir haben im Rheingau-Taunus-Kreis 46 Schulen. Das sind natürlich die unterschiedlichen Schularten, also Grundschulen, Realschulen, Gymnasien, berufliche Schulen und noch einige Sonderformen. Wir als Landkreis sind in erster Linie zuständig für die Schulbauten mit allem, was dazugehört, also auch mit den Sporthallen, mit den Mensen. Wir stellen die Schulhausmeister und die Schulsekretärinnen, das sind Kreisbedienstete, währenddessen der eigentliche Schulbetrieb, das heißt Lehrpersonal, Unterrichtsform etc., in der Zuständigkeit des Landes liegt. Die Hausmeister, die Sekretärinnen und Sekretäre haben demzufolge eigentlich zwei Vorgesetzte, nämlich einmal uns als Arbeitgeber, zum anderen aber vor Ort die Schulleitung, die wiederum Beschäftigte des Landes sind. Mhm. Das ist für die manchmal schwer im Alltag zu verstehen oder zu trennen, aber es läuft ganz gut, weil wir vertreten über unseren Schuldezernenten und unser Schulamt eine sehr enge Bindung an die Schulleitungen haben. Denn wenn wir in den Schulen Maßnahmen vornehmen, Modernisierung, Erweiterung, Einrichtung von Schulsozialarbeit, die auch in unsere Obhut fällt, oder was den Mensenbetrieb angeht oder die Schulhallen, dann stehen wir immer in engem Kontakt zur Schulleitung, weil uns natürlich auch daran interessiert ist, dass der Schulbetrieb läuft. Als es jetzt in Zeiten von Corona zu Beschränkungen des Schulbetriebes kam, waren im Prinzip wir diejenigen, die die Verordnungen des Landes umgesetzt haben und damit auch auf die Schulabläufe eingewirkt haben. Wofür wir auch zuständig sind, das ist so dieser ganze Bereich der Digitalisierung in den Schulen. Das zählt dort auch quasi zur Hardware, wenn man so möchte, die wir zur Verfügung stellen. Strittiger wird die Diskussion, wenn es um die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit iPads geht. Weil da die Frage in den Raum tritt, handelt es sich jetzt um originäre Ausstattung, die von uns zu stellen ist, oder handelt es sich um Lehrmittel, die von Seiten des Landes zu stellen sind? Wir bekommen hier, zumindest ist das im Rahmen des Digitalpaktes gegeben, sehr viel Geld vom Land, das uns in die Lage versetzt, die Schülerinnen und Schüler mit diesen Endgeräten auszustatten oder auch andere digitale Geräte in den Klassenräumen zu verorten. Die Frage ist nur, wenn diese erstmalige Anschaffung so getätigt ist, was wird in ein paar Jahren sein, wenn die Geräte quasi abgeschrieben, abgenutzt sind? Obliegt uns dann die Ersatzbeschaffung oder tritt da auch wieder das Land ein? Aber da wird man auch wieder einvernehmlich beraten und beschließen. Nur das ist etwas, was dann nicht speziell nur für den Rheingau-Taunus-Kreis gilt, sondern für alle Landkreise und kreisfreien Städte.
Wollte ich gerade sagen, das wäre ja auch, wenn das dann jeder Landkreis einzeln macht, durcheinander. ja, also tatsächlich oftmals auch vielleicht gar nicht so einfach sozusagen, wo die Trennung verliegt, beziehungsweise gerade wenn sich dann Dinge ändern, wie jetzt iPads, das ist ja jetzt irgendwie dann auch was Neues in den Schulen, wie man damit umgeht. Das heißt, ja, da muss man auch relativ viel Innovation einfach nochmal mitgehen und mitschaffen und gucken, wie man das dann auch in der Verwaltung wahrscheinlich umsetzt. Sie haben eben das Thema Dezernenten angesprochen. Das ist nämlich was, was wir in Taunusstein nicht haben, nicht kennen. Was hat es denn damit auf sich? Was machen Dezernenten? Wer sind Dezernenten?
Der Kreisausschuss besteht insgesamt aus 16 Personen, inklusive mir selbst. Ich bin der einzige Hauptamtliche in diesem Gremium. Das heißt, ich bin der Einzige, der das als Vollzeitberuf ausübt und dafür auch ein reguläres Gehalt erhält. Die 15 anderen Kreisbeigeordneten, so ist deren Bezeichnung, analog zu ihren Stadträtinnen und Stadträten, die üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. Jetzt gibt es einige dieser Personen, die ein bestimmtes Aufgabenfeld ganz konkret von mir zugeteilt bekommen haben. Zum Beispiel, weil wir eben das Thema Schulen hatten, gibt es einen Schuldezernenten, das ist Herr Rainer Scholl. Der war das schon, als ich das Amt des Landrates angetreten habe. Herr Scholl ist damit originär zuständig für die Aufgaben, die wir als Schulträger des Rheingau-Taunus-Kreises dort zu erledigen haben. Das heißt, da kann ich mich aus diesem Thema etwas zurückziehen. Die absolute Endverantwortung wird immer bei mir liegen. Er führt im Dialog mit unserer Verwaltung, auch mit Schulleitungen oder den Vertreterinnen und Vertretern des Landes, die Geschäfte und erhält dafür eine geringe Aufwandsentschädigung. Und so habe ich noch einige andere Personen im Kreisausschuss, die bestimmte Themenbereiche weitgehend selbstständig und eigenverantwortlich bearbeiten. Da sie aber ehrenamtlich tätig sind, reduziert sich das schon auf einen überschaubaren Zeiteinsatz. Das liegt in der Natur der Sache. Der Rheingau-Taunus-Kreis stellt in dieser Angelegenheit eine Besonderheit im Land Hessen dar. Denn in anderen Landkreisen hat ein Landrat in der Regel noch 1, 2 oder sogar 3 hauptamtliche Beigeordnete. Das heißt ebenso Vollzeitkräfte, die auch ein volles Gehalt erhalten. Und damit haben diese Landräte natürlich ganz andere Möglichkeiten der Aufgabendelegation.
Verstehe. Und die Dezernenten, die haben dann aber wiederum sozusagen Mitarbeitende, Vollzeitmitarbeitende in der Verwaltung, die dann auch die Abarbeitung machen? Oder wie ist das organisiert?
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind quasi schon da. Sie bekommen, wenn man es plastisch formuliert, eine Dezernentin oder einen Dezernent vor die Nase gesetzt. Ja. Das könnte grundsätzlich in allen Bereichen der Landrat sein. Dann hätte er aber oder hätte ich ein Riesenaufgabenspektrum, was nur schwer zu bewältigen wäre, weil du dann in vielen Sachverhalten wirklich nur an der Oberfläche kratzt. Insofern habe ich einige Themenbereiche, die, wenn man die Neigung hat, wenn man es ernst nimmt, auch sehr zeitintensiv sind, an Dezernenten gegeben, obgleich mir das von meiner Neigung her nicht leicht fällt. Zum Beispiel habe ich einen Sportdezernenten. Das ist Herr Rodius aus Taunusstein, dort auch Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung. Er sitzt bei mir im Kreisausschuss und verantwortet seit 2017 bereits den Bereich des Sports. Das heißt, er hält den Kontakt zum Sportkreis Rheingau-Taunus, zu den Sportvereinen, geht zu Veranstaltungen, überreicht auch mal einen Förderbescheid, der vom Land Hessen oder vom LSB übergeben wird. Und insofern ist er ein wichtiges Bindeglied von mir und von meiner Sportverwaltung zu den Vereinen draußen. Und Sie können sich vorstellen, bei 270 sporttreibenden Vereinen, da könnte man sich einen Kalender vollpacken. Ich selbst bin sehr sportgeprägt in Theorie und Praxis, aber mir fehlt die Zeit, sich so intensiv diesem Thema zu widmen, weil ich genügend andere Aufgaben habe. Und so habe ich auch bis vor kurzem im Bereich der Kultur eine Dezernentin übergeben. Oder wir haben einen Dezernenten, der ist für den Bereich Bauaufsicht und Denkmalschutz zuständig. Wir haben einen Dezernenten für den Bereich des ÖPNV. Können sich vorstellen, gerade jetzt sehr pressewirksam, sehr arbeitsintensiv. Aber es gibt in allen Bereichen immer mal wieder Hochs und Tiefs, was den Arbeitsanfall angeht. Insofern sind das in der Regel Personen, die auch eine Affinität zu diesem Thema mitbringen. Und wenn es nicht gut läuft, aus welchen Gründen auch immer, oder wenn diese Personen überfordert sind, aus privaten Gründen vielleicht nicht mehr möchten, dann ist das in diesen Fällen relativ einfach. Dann genügt der Dialog mit mir und man kann die Dezernatsaufgabe zurückgeben. Das ist also eines der wenigen Themen, wo ein Landrat selbstständig entscheiden kann. Im Übrigen könnte das auch ein Bürgermeister machen. Er könnte sich aus seinem Magistrat heraus auch einzelne Personen rauspicken, die Dezernatsaufgaben wahrnehmen. Aufgrund der Größe der Kommunen und der Aufgabenbereiche geschieht das jedoch äußerst selten.
Natürlich auch nochmal eine Ebene sozusagen mehr dann. Aber offenbar ein sehr anspruchsvolles Ehrenamt, was man da auch dann übernimmt. Also ist ja doch thematisch auch tief und für 17 Kreiskommunen den öffentlichen Nahverkehr oder ähnliche Themen sportlich. Ja, Ihre Amtszeit endet in diesem Jahr und Sie waren jetzt oder sind jetzt seit 6 Jahren im Amt dann also knapp. Mhm. Was waren denn aus Ihrer Sicht in den letzten 6 Jahren die größten Themen jetzt gerade hier für den Landkreis?
Wir haben in diesen 6 Jahren sehr viel vorangebracht und wollten noch weitaus mehr voranbringen auf dem ganzen Sektor der Mobilität. Mhm. Ich fing schon an, 2017, da hatte der Kreistag gerade beschlossen, dass wir gemeinsam mit den Landeshauptstädten Wiesbaden und Mainz das Thema Citybahn vorantreiben. Sie wissen, dass es dann gescheitert ist an dem Bürgerentscheid der Landeshauptstadt Wiesbaden. Kurz darauf hatten wir dann das Thema Reaktivierung der Ahrtalbahnstrecke ins Auge gefasst. Dort wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das Ganze ist Teil unseres Mobilitätskonzeptes, weil wir insgesamt die Mobilität im Rheingau-Taunus-Kreis mittelfristig stark verbessern wollen. Das geschieht auf mehreren Themenfeldern. Zum einen haben wir jetzt Ende vergangenen Jahres im Rahmen der Neuausschreibung bei der RTV den öffentlichen Personennahverkehr, also sprich unsere Busse, enger getaktet, neue Linien eingeführt, das ganze System ausgeweitet, was auch für uns einen großen Kostenfaktor darstellt. Das alles aber mit dem Ziel, unsere Straßen von den Autos etwas zu entlasten und den ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten. Wir planen Radwegenetze, das machen wir nicht allein, das geschieht auch mit partnernden Institutionen, beispielsweise dem Zweckverband Rheingau. Dort wird ein Radweg durch den Rheingau bis nach Wiesbaden diskutiert. Wir diskutieren im Zuge des Mobilitätskonzeptes auch hin bis zu der Frage, braucht es eine Rheinbrücke oder braucht es keine? Wie sieht die Autobahnanbindung aus? Welche Verbesserungen können wir im ländlichen Raum sonst noch erreichen? Es ist auf alle Verkehrsarten ausgerichtet, natürlich auch zukunftsorientiert mit dem Thema E-Mobilität. Das ist ein großes Themenfeld. Was uns in den letzten Jahren auch weiterhin sehr stark beschäftigt hat, das sind die Investitionen in Schulen, in Schulgebäude. Mhm. Da fließen in der Summe 3-stellige Millionenbeträge rein. Das ist uns aber auch wichtig, um unseren Kindern und Jugendlichen nachhaltige und gut ausgerüstete Schulgebäude, das heißt Lernumgebungen, hinzustellen. Dort waren Schwerpunkte, das ist hier schon fast eine Schülergeneration betreffend, das Schulzentrum in Taunus-Steinhahn. Hm. Wir haben die beruflichen Schulen im Rheingau jetzt begonnen. Das schreitet sehr gut voran. Die Rheingau-Schule in Geisenheim wird umfassend modernisiert und erweitert. Aber auch kleinere Schulen werden bedarfsgerecht instand gesetzt oder auch um zusätzliche Gebäude ergänzt. Im Bereich des ganzen Sozialwesens haben wir wesentliche Neuerungen geschaffen, beispielsweise in der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes durch einen neuen Fachdienst Eingliederungshilfe. Da gab es gesetzliche Änderungen, was die Zuständigkeit für die beeinträchtigten Menschen angeht. Dort ist ja auch der Landeswohlfahrtsverband mit im Spiel. Da sind uns neue Aufgaben zugeflossen. Im Bereich der Gesundheitsverwaltung haben wir ein Gesundheitsversorgungsgutachten aufgestellt, um zu erkennen, welche Maßnahmen müssen wir in die Wege leiten, um für unsere Bürgerinnen und Bürger einen wirklich lebenswerten, nachhaltigen Zustand hier im Rheingau-Taunus-Kreis zu schaffen oder zu erhalten. Wir alle wissen, dass der demografische Wandel auch vor den Grenzen des Kreises nicht Halt macht. Die geburtenstarken Jahrgänge treten sukzessiv in den Ruhestand. Von unten kommen in vielen Bereichen zu wenig Fachkräfte nach. Das heißt, wir mussten auch prüfen, was können wir als Kreisverwaltung tun. Wir haben eine Arbeitsmarkt- und Ausbildungsstrategie aufgestellt. Wir haben jetzt den Masterplan Demografischer Wandel im Gremienlauf, die Fortschreibung desselben aus 2009 mit neuen Maßnahmen. Wir erweitern uns auf dem Sektor des Zivilschutzes, des Brand- und Katastrophenschutzes. Das ist auch eines der Themen, das mich die ganze Zeit über beschäftigt hat, die Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums. Wir sind jetzt seit Ende letzten Jahres endlich im Besitz des geeigneten Grundstückes. Die Verhandlungen haben auch sehr lange gedauert, so dass wir dort jetzt voranschreiten können. Unser Gesamtbestreben ist, nicht nur unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, weil dann könnten wir uns wirklich auf Kernaufgaben reduzieren, sondern insgesamt zu erkennen, wo müssen wir ansetzen, um die Lebenssituation der Menschen hier zu verbessern, attraktiv zu gestalten, damit der Rheingold-Taunus-Kreis auch in Zukunft als Arbeitsstandort, aber auch als Lebensstandort wert bleibt. Wir wollen darüber hinaus auch ein Anziehungspunkt für Menschen von außerhalb sein. Deshalb hatten wir eine Tourismusstrategie aufgestellt, die wir auch schon in großen Teilen umgesetzt haben. Da müssen wir, und an dieser Stelle muss ich sagen, leider erkennen, dass der Rheingold-Taunus-Kreis aus zwei Kreisteilen besteht, nämlich dem Rheingau und dem Untertaunus. Die 10 Kommunen des Untertaunus sind über den Beitritt des Rheingold-Taunus-Kreises an die Taunus-Touristik-Service in Bad Homburg angedockt. Das ist die eigenständige Destination Taunus. Und die 7 Rheingau-Kommunen inklusive der beiden Kreisfremdenstädte Hochheim und Flörsheim bilden den touristischen Rheingau und wir bilden jetzt gemeinsam mit unserer Landeshauptstadt Wiesbaden die Destination Wiesbaden-Rheingau. Dadurch generieren wir auch weitere Fördermittel, werden uns stärker als Marke entwickeln und damit auch noch attraktiver für die Menschen von außerhalb. Also es sind viele, teilweise für die Menschen, die in unserem Kreis leben, sicherlich abstrakte Themen. Aber wenn wir diese nicht bearbeiten würden oder bearbeiten lassen würden, dann würden wir nicht den Lebensstandard halten können oder erreichen, wie es uns vorschwebt. Abschließend noch der ganze Bereich Digitalisierung. Wir haben unser Breitbandausbauprojekt jetzt nahezu zu 100% abgeschlossen. Der Partner, in dem Fall die Telekom, hat uns doch zeitlich in einigen Phasen etwas hängen lassen. Das meine ich aber jetzt nicht als Vorwurf, sondern nur als Feststellung. Aber da stehen wir kurz vor dem Abschluss, dass die weißen Flecken in unserem Landkreis soweit schon bereinigt sind und auch weitgehend die Schulen eine entsprechende Mindestausstattung haben. Und das setzen wir aber jetzt dergestalt fort, dass wir als Gründungsmitglied der Gigabit-Region Rhein-Main-Taunus bis 2025 alle Gewerbegebiete und bis 2029 alle Wohngebiete mit mindestens 100 Megabit versorgt haben wollen, also Glasfaser. Das sind wichtigste Kernthemen. Ich könnte darüber hinaus noch vieles andere aufzählen, aber das würde wahrscheinlich an dieser Stelle den Rahmen sprengen.
Ja, viel zu tun in 17 Städten und Gemeinden im Kreis. Ja, und wahrscheinlich die letzten 6 Jahre noch das Thema Corona, was ja auch tatsächlich beim Kreis liegt. Ja, auch da haben wir als Stadt natürlich ganz viele Anfragen zu bekommen und mussten dann auch immer sagen, ja, das wissen wir leider nicht oder liegt einfach nicht bei uns. Der Kenntnisstand oder die Datenerhebung oder auch teilweise die Allgemeinverfügung, da gab es ja dann die unterschiedlichsten Konstrukte. Es waren wilde Zeiten, aber ja, hat wahrscheinlich auch Sie hier im Kreishaus beschäftigt.
Oh, etwas. Ja, nein, war zum Glück nicht die ganzen 6 Jahre, aber doch die Hälfte dann meine Amtszeit seit Anfang 2020, also Ende Februar 2020, um konkret zu sein, hat uns Corona wirklich im Griff gehabt. Wir hatten sehr schnell einen Krisenstab gebildet, der am 27. Februar 20 erstmals getagt hat und im Grunde genommen seine Arbeit erst im Dezember letzten Jahres vorübergehend, sage ich jetzt mal vorsichtig, beendet hat. Corona ist mittlerweile nahezu Alltag, aber in der Hochphase, als es auch für uns alles neu war, als nahezu täglich Mitteilungen, Informationen, Anordnungen aus Berlin oder Wiesbaden kamen, hat das schon unseren beruflichen Alltag geprägt, verbunden mit den Einschränkungen, die wir hier im Haus ja auch wahrnehmen mussten, die wir aber auch leider unseren Bürgerinnen und Bürgern verordnen mussten. An dieser Stelle muss ich sagen, wie in vielen anderen Bereichen hat da die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, mit den Bürgermeistern hervorragend funktioniert. Denn wir können solche Krisenlagen nur gemeinsam bewältigen. Die Rathäuser, die Bürgermeister sind viel näher an den Menschen vor Ort dran. Sie verfügen über Institutionen, über die wir nur einen mittelbaren Zugriff haben, wenn es darum geht, dass die örtlichen Feuerwehren Transportdienste vornehmen, beispielsweise. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Da war sicherlich für mich auch ein Vorteil, dass ich vorher als Bürgermeister von Geisenheim ja auch schon eng mit den Kollegen zusammengearbeitet hatte und doch schon in etwa weiß, wie ein Bürgermeister so tickt.
Was es so braucht für die Bürgerinnen direkt vor Ort. Ja, Sie treten bekanntlich zu dieser Wahl jetzt nicht mehr an. Am 12. März 2023 wird im Rheingau-Taunus-Kreis ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt. Aber was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des Rheingau-Taunus-Kreises, auch sozusagen nach der Ära Kilian?
Ich bin der festen Überzeugung, dass der Rheingau-Taunus-Kreis seinen guten Weg, den er eingeschlagen hat, beibehalten kann. Wir haben in den letzten Jahren auch durch eine finanzielle Konsolidierung gute Möglichkeiten geschaffen. Und 4 der 5 Kandidaten sitzen ja auch aktuell im Kreistag. Das heißt, sie haben, der eine mehr, der andere weniger, an den Entscheidungen mitgewirkt. Ich unterstelle, dass Sie sich auch mit diesen Entscheidungen, die getroffen worden sind, schon identifizieren. Das heißt, ich erhoffe mir, dass eingeschlagene Wege, begonnene Maßnahmen auch in diesem Sinne fortgesetzt und vollendet werden, dass man erkennt, was es Neues braucht, um den Menschen hier weiterhin ein attraktives Umfeld zu schaffen. Und ich hoffe, dass man dabei auch immer den Dialog mit den Menschen sucht, mit den Vereinen, Institutionen etc. Denn der Staat ist ein abstraktes Gebilde. Er besteht letztendlich aus den Menschen. Dafür sind wir da. Und insofern sollten wir auch versuchen, sie an den Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. In meiner Ära haben wir eine Bürgerbeteiligungsstrategie eingeführt. Das finde ich ein ganz wesentliches Element. Diese kann auch stärker genutzt werden. Insofern, wir sind schon ein gutes Stück des Weges vorangeschritten, aber wir brauchen trotzdem noch ein großes, großes Fernglas, um irgendwelche Ziele erkennen zu können. Mhm. Ich wünsche meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger, wer immer es werden wird, viel Leidenschaft, viel Kraft, viel Geduld und vor allen Dingen auch viel Erfolg.
Herr Kilian, wunderbare Schlussworte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke in das Landratsamt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.